Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Muss man alleine nur zeichnen mögen, um ein Titelbild eines politischen Magazins zu illustrieren? Wie wichtig ist die Meinung des Illustrators? Ist es gerade sein eigenes Denken und seine persönliche Haltung, was ihn in seiner Kunst differenzierbar macht? Was macht eine gute Illustration nun genau aus? Und welche Mittel kann man nutzen, um eine Aussage so pointiert zu gestalten, dass sie im Bewusstsein des Lesers ankommt und so das eigene Denken anregt? Diese und andere Fragen bespricht unsere Redakteurin Anna Kirchner heute mit dem erfolgreichen Illustrator Lennart Gebel, der auch das Cover dieser Sendung für den DDcast gestaltet hat. Lennart hat in Rotterdam und New York studiert. Heute arbeitet er von Hamburg aus freiberuflich unter anderem für Redaktionen der Publikationen Die Zeit, Stern, Spiegel, FAZ und Playboy. Die Idee für seine Arbeiten steht dabei immer an erster Stelle und ist meist das Ergebnis aus vielen Ideen, aus der die allerbeste dann ausgewählt wird. Das Ergebnis sind Bilder, die eine klare Botschaft haben, die mit symbolischen und situativen Bildelementen spannend erzählt wird. Davon haben wir 5 seiner bekannteren Arbeiten ausgesucht, die in dieser Sendung besprochen werden. Parallel könnt ihr die Illustrationen auf unserem Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn sowie auf unserer Webseite anschauen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und gute Einsichten beim Zuhören.
Ich freue mich total, dass ich heute mit Lennart Gebel sprechen kann. Wir haben uns in Frankfurt im House of Creativity and Innovations kennengelernt, als damals im September 2022 die Creative Week dort stattgefunden hat. Und da warst du eben als Gast eingeladen zu einer Podiumsdiskussion von einem Berufsverband, nämlich dem Berufsverband der Illustratorenorganisation. Und da habt ihr euch und eure Arbeiten vorgestellt. Schön, dass wir uns heute sprechen. Wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass wir heute miteinander sprechen. Und bei dir geht es eben, wie die Einleitung schon gesagt hat, um Illustration. Illustration ist ja ein sehr weites Feld. Auf der Bühne waren damals Leute, die sich mit Graphic Novels beschäftigen. Und Graphic Recording und Informationsgrafiken waren auch weitere Themengebiete. Was ist denn dein Spezialgebiet?
Also mein Spezialgebiet ist die Illustration. Und da ist es der Fachbereich redaktionelle Illustration, also editorial, wenn man so will. Mhm. Redaktionell, weil ich viel mit, also ich bin freiberuflich, aber ich arbeite viel mit Redaktion zusammen. Das heißt, ich zeichne viel für Magazine, Tageszeitung, Wochenzeitung. Also in meinem Fall ist es sehr viel für Der Spiegel, Stern, Die Zeit, sehr viele Jahre lang Playboy. Das ist so mein Bereich der Illustration, um das erstmal so ganz grob zusammenzufassen.
Mhm. Ich habe auch gesehen, dass du als Dozent bei der Selbstlernplattform Domestika einen Illustrationskurs anbietest. Das finde ich ja auch total spannend. Den werde ich mir gleich mal kaufen. Und in dem kurzen Trailer dazu erklärst du, dass im Grunde jeder irgendwie zeichnen kann, aber keiner so denkt wie du oder eben auch wie ich oder derjenige, der sich vielleicht für diesen Kurs interessiert. Und das ist ja im Grunde auch so das, was deinen Ansatz zum Illustrieren ausmacht. Es geht ja nicht so unbedingt ums Zeichnen an sich, sondern eher um das Werkzeug der Meinungsäußerung.
Ja, und zwar ist es nämlich auch so, also es ist jetzt nicht, dass ich ungern zeichne, aber meine Motivation ist nicht das Zeichnen als solches, sondern es ist eigentlich immer eher, dass ich was zeichne, um eine bestimmte Message zu übermitteln und zu überbringen. Und da ist das Motiv oder das gemalte Bild für mich die ideale Form. Und dieses jeder kann zeichnen, oder ich glaube einfach, dass sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel besser zeichnen können als ich, aber keiner denkt so wie ich, und deshalb möchte ich auch die Leute motivieren zu sagen, so hier, viele können zeichnen, aber keiner kann so denken, keiner denkt wie du, und deine persönliche und deine individuelle, dein Charakter macht dich aus und deine Meinung macht dich aus, und bring das Ganze in Zeichnungen und in Illustrationen. Und das ist das, was dieser Kurs vermittelt, wie man Ideen entwickelt, die es in der Form da draußen so noch nicht gab. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache gewesen, ja.
Wir versuchen mal unseren Hörern deine Arbeit wortwörtlich vor Augen zu führen. Also ganz im Sinne der Bildsprache. Dafür haben wir beide uns ja im Vorfeld schon konkrete Beispiele rausgepickt, die wir jetzt erst einmal beschreiben und dann darüber sprechen wollen, was es mit den Bildern auf sich hat. Bei dem ersten Bild sieht man Trump von hinten, der Freiheitsstatue in den Schritt greift. Der Titel des Bildes ist »They let you do it«. Und es war im Jahr 2017, als du das gezeichnet hast. Wie kam es denn zu diesem Bild?
Es war im Jahr 2016, das war nämlich die Wahl. Das ist kein Problem. Es ist nämlich auch im Jahr 17 nochmal sehr durch die Medien oder viral gegangen, wenn man so sagt. Ich hatte diese Idee relativ kurz nachdem dieses Celebrity-Tape von ihm rauskam, wo er halt sagt, dass er einfach Frauen in den Schritt greift und dass sie es mit sich machen lassen. Deshalb heißt das auch They Let You Do It. Das ist ein Zitat von ihm. Das war natürlich ein Riesenskandal und ich dachte, okay, das muss ich willig nutzen und das möchte ich irgendwie künstlerisch verarbeiten. Ich hatte dann diese Idee und habe die erstmal einfach nur skizziert. Und habe die auf meiner Facebook-Seite damals geteilt und ich meine auch auf Instagram und habe da so viele Reaktionen bekommen, dass ich dachte, okay, diese Skizze, ich weiß, in 2 Wochen ist Wahl und dann wird Hillary Clinton Präsidentin sein, deshalb lohnt sich das vielleicht gar nicht, dass ich die ausarbeite, aber ich finde die Idee so spannend, deshalb, ich mache das jetzt einfach mal, habe das als freie Arbeit finalisiert, wenn man so will. Hab das fertige Bild dann auch in die sozialen Netzwerke hochgeladen und ein Freund von einem Freund hat das Bild gesehen und hat dann gesagt, ich finde das so geil, ich arbeite bei Cosmo, damals hieß es noch Funkhaus Europa. Aha. Und ich würde das ganz gerne teilen auf unserer Facebook-Seite. In dem Moment, also falls Trump gewinnt. Und ich war erstmal total, enttäuscht, weil ich wusste ja, Trump wird es definitiv nicht. Wussten wir ja alle. Und dann meinte ich nur so, ja, okay, ich mache euch noch was, falls Hillary gewinnt. Und dann habe ich die Nacht durchgezeichnet in der Wahl. Und dann war aber leider um 2 Uhr nachts irgendwann klar, ich kann jetzt aufhören zu zeichnen, weil Trump wird das wirklich gewinnen. Jeder war so ein bisschen in der Schockstarre. Und bin dann einfach irgendwann um 5 Uhr nachts schlafen gegangen. Und als ich aufgewacht bin, war das schon, ich weiß es nicht, 25.000 Mal geteilt.
Wahnsinn.
Und das war also unglaublich. Und es war dann am Tag drauf in 8 oder 9 unterschiedlichen deutschen Tageszeitungen und dann auch weltweit. Und 3 Tage später habe ich, am Freitag drauf oder so, war dann eine große Demonstration vor dem Trump Tower. Da sind Leute mit der Illustration rumgelaufen. Und das war der absolute Wahnsinn. Also wie man so quasi gefühlt aus dem Kinderzimmer heraus sowas schaffen kann, was dann am Ende wirklich so viele Leute bewegt. Und mir wurden so viele Fotos zugeschickt, nur von Leuten, die es entweder die mich kannten oder die entweder die Illustration irgendwo in den Medien gesehen haben. Und ich habe jetzt aus, glaube ich, 15 Städten, unterschiedliche Städten, Leute, die mit meinem Bild demonstrieren gehen. Also die haben dann mein Bild zu ihrem gemacht, weil
das eben einfach das war, was sie gefühlt haben. Du hast denen quasi die Stimme dafür gegeben. Und bist du denn da auch über Nacht berühmt geworden mit? Oder wie ging's denn dann? Wie hat das für dich eine große Rolle gespielt als Illustrator?
Berühmt ist ein sehr großes Wort. Ich bin mir nicht sicher, ob man als Illustrator wirklich berühmt sein kann. Ich glaube, der berühmteste Illustrator der Welt kann immer noch problemlos einkaufen gehen, ohne erkannt zu werden. Aber es ist so, dass es schon Türen geöffnet hat, das definitiv. Ich weiß, dass ich vor relativ lange mal versucht hatte, bei der Zeit reinzukommen, was nicht geglückt ist. Und als dieses Bild viral gegangen ist, kam dann Anruf von der Zeit, wir sehen, du wohnst in Hamburg, warum haben wir da noch nie zusammengearbeitet? Und da hat man einfach nur gemerkt, ja, das ist jetzt gar keine böse Absicht von der Zeit gewesen, sondern es war einfach auch sehr viel Glück, dass man dann gesehen wird. Und manchmal braucht es das dann halt auch, um so ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen. Und vielleicht Türen, die vorher verschlossen waren, waren jetzt ein Stück weit geöffnet. Denn da muss man natürlich auch noch zeigen, dass man sowas wiederholen kann, oder dass man einfach ansonsten auch gute Arbeiten abliefert. Aber es war erstmal, ich glaube, ich habe den Monat danach fast so gut wie nichts gezeichnet, weil ich diese große Welle der die dieses Bild ausgelöst hat, erstmal bearbeiten musste. Also es wurde auch in den Tagesthemen gezeigt. Dann siehst du abends Karen Mioska und dahinter ist auf 3x5 Meter Größe dein Bild. Das ist surreal. Dann war das ja zuerst war es einfach nur ein Anti-Trump-Bild und das wurde dann auch übernommen von dem MeToo-Movement, weil das ist ja hat ja auch was absolut Frauenfeindliches und in dem Bild stecken ja so viele Symbole drin, also die Freiheitsstatue mit den USA, ist aber auch eine weibliche Figur, die Freiheitsstatue, dann steht das dafür Demokratie, die angefasst wird. Es ist ein sehr komplexes Bild, es ist immer noch eins meiner Lieblingsbilder und es hat was ausgelöst, was so in der Form nicht zu wiederholen ist, weil die Welle der Empörung oder diese Überraschung, dass er es wirklich wird, war, glaube ich, weltweit so groß, dass es keiner wirklich gedacht hätte. Und ich glaube aber, man kann gute Arbeiten abliefern, aber das war schon was sehr Besonderes. Und rückblickend bin ich da auch stolz oder sehr froh, dass ich dann zu dem Zeitpunkt am richtigen Ort war und das auch von den richtigen Leuten geteilt wurden, weil es haben auch unglaublich viele bekannte Leute geteilt und es war einfach sehr, sehr abgefahrene Wochen danach, muss man sagen.
Das kann ich mir vorstellen, auch für dich persönlich wahrscheinlich. Es wurde ja auch nochmal vom German Art Directors Club ausgezeichnet. Kommen wir mal zu deinem grundsätzlichen Werdegang, nämlich dein Studium. Du hast also in Groningen und Rotterdam studiert, Illustration studiert, mit einem Auslandsaufenthalt in New York an der School of Visual Arts. Und das war im 2011. Da hast du unter ziemlich abenteuerlichen Bedingungen bei einer alten Dame in Soho Little Italy gehaust. Also gehaust sage ich deswegen, weil du mir erzählt hast im Vorgespräch, dass du da den Schlafraum mit 10 weiteren Leuten und auch diversen Nagetieren geteilt hast. Möchtest du da mal kurz eine Anekdote zu erzählen?
Ja, das war, also erstmal war ich total froh, dass ich was hatte in dem Moment, wo ich nach New York reisen oder geflogen bin, dass ich schon eine feste Unterkunft hatte. Das hatten ganz viele Kommilitonen halt nicht. Die haben noch im Hotel gelebt für unglaublich viel Kohle oder hatten gar nichts, mussten auf irgendwelchen Sofas schlafen. Und ich war erstmal überhaupt dankbar, was bekommen zu haben. Ich wollte auch unbedingt nach Manhattan, weil da natürlich ganz viel Geschichte und Lower East Side war, ist einfach die Geschichte der Kunst sehr, sehr präsent immer noch. Und diese Künstlerin, ihr Name ist Arlene Schloss, das war eine ganz, ganz abgefahrene Wohnung. Das war nämlich in den 70er Jahren, Ende der 60er, 70er und 80er Jahre, war das also man muss das sagen, fast eine Galerie, die aber keine offizielle Galerie war, sondern eine Galerie für Künstler, die sonst nirgendwo anders ausstellen durften, die erstmal vielleicht nicht anerkannt waren. Und es war ein unglaublich kreativer Hotspot. Als ich da hinkam, waren wirklich dann auch 8 bis 10 Leute dann in dem Raum. Man hatte so eine kleine Stellwand, nur für so Sichtschutz. Man hat auf so einem Feldbett geschlafen mit Ohrenstöpseln nachts, damit man die Mäuse und Ratten unter sich nicht hört. Das war nicht ganz, ganz schlimm, nicht ständig, aber es kam immer wieder vor, dass es irgendwo komisch roch und dann wusste man, dass es wieder irgendwo ein Nagetier verendet. Es war sehr, sehr abenteuerlich. Aber man muss halt sagen, ich habe das nicht ansatzweise als schlimm empfunden, weil ich kam dahin, ich wurde so unglaublich herzlich aufgenommen und 2 Stunden, nachdem ich da ankam, war ich schon betrunken irgendwo in einer Kneipe mit 5 von den 8 Leuten und das war eine total tolle Gemeinschaft und dieser Raum als solches, ich habe das auch nochmal im Zuge jetzt von unserem Gespräch, habe ich das jetzt auch nochmal gegoogelt, also es war mir auch schon vorher klar, weil halt an den Wänden auch so Originale von Keith Haring und so weiter hängen und das Badezimmer hatte so eine Roy Lichtenstein Tapete, die es im MoMA gab und nur noch dort. Okay. Und das war so ganz normal und in dem Raum, wo ich geschlafen habe, da war die allererste Ausstellung von Basquiat.
Nein.
Und zwar, damals hieß er noch, ich bin mir nicht ganz, Soma, er hatte noch so seinen Künstlernamen, wo er noch mit noch nicht allzu viel bildlich, da hat er anfangs ja auch mit Graffiti angefangen, mit Texten in der Lower East Side. Und ja, also das ist wirklich ein also Ai Weiwei hat dort ausgestellt. Das Wahnsinn. War ganz viele Bands haben sich dort entweder kennengelernt oder gegründet. Und das, man sagte so ein bisschen, das Arlene Schloss war die Lieblingskünstlerin unserer Lieblingskünstler. Also sie war eine Ikone in ihrer aktiven Zeit. Und das war, weil das jede Woche immer am Mittwoch, Wednesdays at Ace, gab es da immer eine große Künstlerparty. Und es gab dann ja diese, ich weiß nicht, gab es diese berühmten New York 200, also so, oder es gab eine kleine Gruppe an Künstlern und da kannten sich extrem viele und da hat sich sehr viel befruchtet. Ja, und ich hatte das Glück, dort wohnen zu dürfen und tagsüber auch noch zu einer unglaublich guten Universität gehen zu können oder eine Akademie, eine Kunstakademie. Und das war, ja, es, ich würde mal sagen, in meinem Studium oder in meinem Werdegang gab es so dieses, es gibt vor New York und nach New York, weil es einfach so prägend war.
Du hattest da ja auch einen sehr starken Mentor, der dich da wirklich auch geprägt hat, nämlich deinen Dozent Steve Brodner, der in der Illustrationsszene New Yorks sehr bekannt ist. Und zu der Zeit, als die Bewegung Occupy Wall Street aufgekommen ist, warst du ja auch da gewesen und das hat dich auch irgendwie fasziniert. Und er hat da, was finde ich, ganz Wichtiges gesagt, nämlich, du hast die Kraft der Bilder, um deine politischen Statements dazu abzugeben. Das hast du ja dann auch genutzt.
Genau. Ja, genau. Wir hatten in der Zeit fingen halt Leute an, am Socotti Park zu campen. Das war nicht allzu weit weg von unserer Wohnung. Und ich hatte ihm dann halt erzählt, dass ich damit sehr stark sympathisiere, aber ich fand es nicht angebracht, ich als Ausländer, der gerade einen Monat in New York ist, dort zu campieren. Und dann meinte er so, nö, aber du hast ja die Macht der Bilder. Du kannst auch ein Bild machen und du kannst einen größeren Effekt haben, als wenn du dort dein Zelt aufschlagen würdest. Und das fand ich sehr inspirierend. Und habe dann dort auch angefangen, politisch zu zeichnen oder einfach Sachen, die mich so bewegen, in Bilder zu bringen. Und da war er einfach ein großer Teil, definitiv.
Du hast also die Illustration als ein gesellschaftliches und politisches Instrument eingesetzt. So eine Art Protestkunst. Vielleicht auch.
Genau, nur dass ich damals wahrscheinlich noch gar nicht so wusste, dass es das gibt oder dass es so werden würde. Aber am Ende ist es eine Meinungsäußerung und ich habe dann gemerkt, dass mir das viel mehr Spaß macht als das reine Zeichnen, weil auch ich liebe New York und ich liebe die Architektur und wir saßen auch immer beim Live-Drawing-Kurs sind wir dann, keine Ahnung, in den Hauptbahnhof Grand Central Station, haben wir uns da hingesetzt und haben dann dafür 2 Stunden gezeichnet. Und auch wenn ich das, ich sag jetzt mal, nicht sehr schlimm fand, aber ich habe halt gemerkt, ab irgendeinem Punkt ist mir das fast ein bisschen zu langweilig. Also so, ich zeichne eigentlich gar nicht wirklich gerne des Zeichnens wegen. Ich setze mich jetzt nicht an die Ecke und denke, ach, das ist jetzt eine schöne Perspektive hier, die möchte ich gerne festhalten. Sondern bei mir ist eigentlich immer, ich mag die Sachen, wo ich eine Idee habe und wo ich entweder, ich weiß nicht mal, ob es ein Witz ist oder mal was Kontroverses oder mal was vielleicht Provokantes. Und das in ein Bild zu bringen, auf eine schlaue Art und Weise. Und da habe ich dann wirklich die Motivation, das fertig zu machen und das vielleicht sogar schnellstmöglich, damit kein anderer oder damit niemand auf die Idee kommt, weil vielleicht jetzt gerade irgendwas passiert ist. Ne? Also Notre Dame hat jetzt irgendwie angefangen zu brennen. Und dann setzen sich eine Masse an Illustratoren dahin und zeichnen sowas erstmal. Und weil, wie kann man das künstlerisch verarbeiten? Und das finde ich hier so ganz, ganz cool, dass es halt wirklich so dieses, es hat immer so, es hat ganz häufig was Tagesaktuelles, es hat was, ja, häufig auch politisch, weil, oder beziehungsweise was Gesellschaftliches. Und das ist, ja, das ist das Schöne, weil das ist so eine unendliche Inspirationsquelle, weil die Nachrichten einfach ja nicht aufhören. Du kannst, es gibt immer wieder was Neues. Jetzt, ist gerade ganz große Umwälzungen in Syrien. Wir haben in Deutschland Neuwahlen. Du kannst dich unendlich inspirieren lassen. Und das finde ich weit spannender als, ich sag jetzt mal, die reine Landschaftsillustration, die wir damals dann auch in New York überall gemacht haben.
Deswegen ist ja auch, wie du eingangs erwähnt hast, dein Tätigkeitsfeld die redaktionelle Illustration, editorial, konzeptionelle Illustration. Da können wir jetzt eigentlich auch schon zur Beschreibung des zweiten Motivs gehen, die auch genau in diese Richtung auch einzahlt. Und zwar ist das ein Titelbild für den Spiegel. In dem prägnanten orangenen Rahmen des Spiegel-Titelblattes eingebettet sieht man einen dunkelblauen Hintergrund und im Zentrum des Bildes sind die Hände unserer ehemaligen Kanzlerin zu ihrer typischen Raute geformt. Der Hohlraum dieser Raute bildet eine trichterförmige Sanduhr, durch die der Sand in den unteren Teil durch die Fingerspitzen durchrieselt. Und im oberen Teil der Sanduhr steht das Wort Endzeit. Sonst nichts. Es ist also ein ganz statisches, ruhiges Bild, was mit nur einem Wort auskommt und eine riesige Welt aufmacht.
Ja, das ist auch ein Motiv, was ich sehr gerne mag, weil es zeigt, was die Illustration sehr gut kann und viel besser kann als ein Foto. Also Fotos haben natürlich ihre Berechtigung und haben ihre Stärken, die Illustration aber auch. Und sie kann etwas sehr Abstraktes, sehr verständlich und sehr prägnant darstellen. Und hier haben wir so einen Fall, was ich liebe, und zwar, wir benutzen Symbole, die der Leser schon oder Leserin schon kennen und setzen sie aber so neu zusammen, dass was komplett Neues und eine ganz neue Message entsteht. Und ist rausgekommen, da saß Angela Merkel noch ganz fest im Sattel. Das waren die allerersten Brüche ihrer Macht. Und es ging dann darum, dass es da hinter den Kulissen schon kleine Aufstände gegen sie gab. Das hat der Spiegel rausgefunden. Ich habe das Titelbild dazu gezeichnet. Und wir haben jetzt hier zwei Symbole. Wir haben einmal ihre ikonische Merkel-Raute, ihre Handhaltung, die mittlerweile so bekannt ist, dass man muss gar nicht Merkel zeigen, man braucht nur die Hände zu zeigen, man weiß, um wen es geht. Und allein nur mit dieser Handhaltung habe ich, glaube ich, 20 Varianten, was man damit machen kann. Ihre Handhaltung als mit Spinnenweben. Aber was sagt das aus? Und bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, okay, der obere Teil, der sieht fast aus wie so eine Art Sanduhr. Oder könnte ich das hinbekommen, dass ich eine Sanduhr da drunter male? Und so wie sie ihre Hände hält, würde es dann auch aussehen, als wenn sie den Sand halten würde. Aber der zwangsläufig durch ihre Hände rieselt. Und das hat dann gepasst und ich fand die Idee so gut, dass ich dann gesagt habe, zusammen mit der Artdirektorin Katja Kollmann, die dann halt auch sehr für dieses Bild sich eingesetzt hat und wir immer wieder gesagt haben, nein, das hat Potenzial, wir müssen es erstmal vielleicht farbig testen, wir müssen es weiter testen. Und irgendwann konnten wir in der Woche die Chefredaktion davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Und dann wurde es gedruckt und angeblich wurde diskutiert, ob es das erste Titelbild wird, was komplett ohne Text auskommt. Und das hätte mir natürlich, schmeichelt mir, aber ich muss sagen, dieses Endzeit, das beschreibt ja auch gar nichts. Das sagt nicht, Merkels Zeit läuft ab oder so, sondern es steht nur Endzeit, weil mehr muss gar nicht gesagt werden. Wenn man das Bild kennt und wenn man in Deutschland lebt und die Symbole versteht und die sind verständlich, dann ist das, dann ist mit dem Motiv alles gesagt. Und was ich persönlich auch wieder da so schön daran finde, wie ich als Künstler mit einer Idee kann der mächtigsten Frau der Welt mehr oder weniger sagen, deine Zeit ist abgelaufen. Und das finde ich abgefahren. Und dass sich so ein Motiv einprägt, das ist am Ende Deutschlands Cover des Jahres geworden. Und ich mag das Bild immer noch extrem gerne.
Das ist auch ein super Beispiel dafür, was du gerade auch gesagt hast, wie gewaltig diese Bilder sein können. Also das ist ja wirklich so, dass du eben ohne viel Text mit diesem starken Bild auskommst und das zeichnet deine ganzen Bilder aus, finde ich, dass es eben einerseits subtile Andeutungen sind, die gleichzeitig aber so plakativ sind, dass sie doch sehr recht schnell verstanden werden. Sie sind aber niemals plump, sondern immer richtig smart, immer auf den Punkt. Und deine persönliche Motivation, die ich darauf raushöre, ist eben, durch diese bildgewaltigen Zeichnungen die Menschen zum Nachdenken und auch zum Handeln zu animieren und politische Aufklärung, Erhalt der Demokratie und auch vor allen Dingen auch die Meinungsfreiheit stehen da an allererster Stelle. Dazu braucht es auch ziemlich viel Mut, finde ich.
Ich glaube, es ist schon eine große Motivation zu sagen, ich möchte die Menschen zum Handeln bewegen. Ich glaube, das ist schon extrem schwer. Und auch, natürlich ist mir Demokratie total wichtig. Aber hauptsächlich genieße ich es eigentlich, dass ich in einem Land lebe, wo ich ja eigentlich alles sagen kann. Ich habe natürlich auch gerade in New York viele kennengelernt, die wieder zurück in ihr Land gegangen sind, wo die sagen, ja, es gibt da ganz viele Sachen, die kann ich hier nicht sagen. Und ja. Da lasse ich die Finger von. Also diese Selbstzensur kenne ich nicht, muss ich so nicht haben. Und hat man ja auch gerade eben, was ich gerade gesagt habe, dass ich merke, mehr oder weniger sagen kann, deine Zeit ist abgelaufen. Das ist ja auch, das ist einfach so schön. Und deshalb versuche ich dieses Glück, was ich habe, dass ich im Land geboren bin, wo man seine Meinung äußern kann, dass ich das auch versuche zu nutzen. Weil es ist ein Gutes, was sehr, 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 sehr viele Menschen auf der Welt nicht haben.
Das ist gut, dass du das sagst. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten und auch mal wieder ins Gedächtnis rufen und auch immer wieder auch aussprechen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass es so bleibt. Also sprich, für die Demokratie einzustehen, für die Meinungsfreiheit einzustehen, das ist eben auch ein wesentlicher Teil, den du da mit deiner Arbeit auch zu beiträgst. Finde ich wirklich richtig bemerkenswert. Das nächste Motiv passt eigentlich ziemlich gut zu dem, was du gerade schon gesagt hast. Das würde ich jetzt auch gerne mal kurz beschreiben. Und zwar ist es auch wieder ein sehr reduziertes Bild. Das Bild ist in zwei Farbflächen aufgeteilt, die Farben Blau und Gelb der ukrainischen Flagge zeigen. Am blauen Himmel flattert eine weiße Friedenstaube aufgeschreckt nach oben. Und im gelben Kornfeld darunter sieht man Putin, der sich versteckt und sie mit einem Jagdgewehr versucht zu erschießen. Wie kam es denn zu diesem Bild? Ich glaube, das ist eine persönliche Stellungnahme. Da steht jetzt kein Auftraggeber dahinter, oder?
Nee, das war ein Pitch für den New Yorker.
Ah, okay.
Das ist ab und zu mal, also das habe ich dann auch sofort an den New Yorker geschickt. Das ist aber nicht gedruckt worden. Also davon abgesehen, dass tausende Illustratoren und Künstler wöchentlich was zum New Yorker schicken. Das ist sehr normal, dass man da was hinschickt und das natürlich nicht gedruckt wird. Das geht vielen so, aber das war ein Motiv, was ich so stark fand und eine Idee, die ich hatte. Und zwar war es nämlich so, also Putin hatte gerade die Ukraine überfallen und überall poppten dann Solidaritätsflaggen auf und man konnte sein Profilfoto in die Farben tunken. Und erst dann ich wollte auch meine Meinung kundtun oder, also ich wollte mich solidarisieren mit der Ukraine, hab mir dann die Flagge angeguckt und habe halt gedacht, okay, aber ich will jetzt nicht einfach nur anstatt mein Profilfoto jetzt die Flagge von der Ukraine. Das ist mir irgendwie einfach so, was kann man denn dann machen? Und habe dann halt geguckt und überlegt. Und genau wie du gesagt hast, dann kam mir irgendwann diese Idee der wegfliegenden Friedenstaube, die weiße Taube und dann auf dem blauen Hintergrund des Himmels. Das könnte ein Himmel sein. Was könnte das Gelbe sein? Weizenfeld. Und dann habe ich da Putin reingezeichnet. Und in der allerersten Version ist es auch noch so, dass die Taube wegfliegt. Aber es gibt eine Version später, also ich glaube, die ist dann einen Tag später entstanden, weil ich nochmal drauf geguckt habe und gedacht habe, nein, er schießt sie ja gerade de facto ab. Also dann man sieht, wie der Kopf der Taube abgeknickt ist. Sie ist noch in der Luft, aber man sieht auch schon Federn, die fliegen. Also er hat sie erwischt. Mhm. Und das ist dann eine kleine Veränderung, die das Bild um einiges dramatischer und stärker gemacht hat. Und ja, auch ein Motiv, was so sehr, ich sag mal, sehr befriedigend ist in dem Moment, wenn die Idee kommt. Weil dann sehe ich es, ich sag mal, im inneren Auge vor mir. Und sehe, okay, das hat Potenzial. Und das ist nicht immer so, aber wenn es dann passiert und so eine Idee kommt, dann finde ich das auch, dann bin ich höchst motiviert, das dann auch zu zeichnen und zu zeigen. Und das ist auch das Schöne dann heute an dem Social Media, dass man früher, wenn es nicht gedruckt worden wäre, dann wäre es in der Schublade gelandet. Und so wurde es nirgendwo gedruckt, obwohl ich von einigen Seiten auch gehört habe, dass es sehr gut ist. Aber es war dann vielleicht auch für viele eine Woche zu spät oder bringt man einen zweiten Titel oder man, ich sag mal, gerade was so Überfall, Krieg etc. angeht, wählen auch die unsere deutschen Medien auch ganz gerne ein Foto Und das auch zu Recht. Also es ist da manchmal, und trotzdem ist es, ist es so eine Art Opinion-Art. Also es ist meine Meinung. Und ich nehme das, was in der Woche passiert ist, oder was Prägendes, und bringe es in ein Bild unter. Und das ist, ich sag mal so, auch immer noch ein sehr, sehr schönes Bild. Und es zeigt auch hier wieder die Stärke, was die Illustration kann, was ein Foto dann wieder nicht kann.
Wir haben noch zwei weitere Motive, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und das nächste ist nach diesen ganzen schweren Themen auch mal einfach mal was Lustiges, mal was zum Schmunzeln. Und der Auftraggeber, der ist Playboy. Ich beschreibe das Bild jetzt erstmal. Es handelt sich hier um eine sehr bekannte Szene des wohl berühmtesten Tanzfilms aller Zeiten, nämlich Dirty Dancing. Hier sitzt der Tanzlehrer Johnny, gespielt von Patrick Swayze, auf der Bühne am Bartisch auf dem Hocker. Und er stützt sich mit einem Arm am Tisch ab und hält in der anderen Hand ein Bier. Also ganz lässig sitzt er da. Und mit dem anderen ausgestreckten Arm balanciert er ganz locker seine Tanzpartnerin Baby, gespielt von Lauren Gray, die über ihm die Schwebefigur mimt. Und das Ganze heißt Man Who Won't Dance. Also es geht quasi darum, um das Klischee, Männer können nicht tanzen oder Männer tanzen nicht. Und das finde ich einfach total nett jetzt gerade so als Überleitung mal zu ein bisschen was, ja, einfach auch zu anderen Themen. Du hast ja eben auch Lifestyle-Themen, gesellschaftliche Themen, die eben nicht diese politische Schwere haben. Deswegen hat mir das auch so gut gefallen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Genau, was du gesagt hast, das war für den Playboy und das war für die Pro- und Contra-Kolumne. Und zwar gab es dann immer zwei Redakteure oder Redakteurinnen, die dann immer geschrieben haben, also in dem Fall war es Männer, die nicht tanzen wollen. Und dann gab es einen Mann, der geschrieben hat, ja, nein, aber ich tanze unglaublich gerne. Ich kann zwar nicht tanzen, aber ich tanze gerne. Und der andere sagt, nee, das also wirklich Männer mit Stil, die sind an der Bar und sowas. Und ich habe das Motiv dazu gezeichnet. Und ich habe das jetzt, also beziehungsweise ich finde es immer noch sehr schön, weil ich glaube, ich während des Zeichnens mehrmals laut lachen musste, weil es einfach so dämlich ist, weil es so absurd ist, weil es so, ich habe natürlich geguckt, was ist, also in der Popkultur, wo ich mich auch sehr, sehr häufig von Symbolen oder inspirieren lasse, was gibt es denn da und was steht denn fürs Tanzen? Und irgendwann kam ich einfach auf Dirty Dancing, was natürlich, wie du es gesagt hast, der wahrscheinlich berühmteste Tanzfilm der Welt ist. Und in diesem Film die berühmteste Szene, beim Abschlusstanz, wo er sie hochhebt und sie diese Figur macht, die ich nicht weiß, wie sie heißt, aber auf jeden Fall diese ikonische Szene. Und dann dachte ich, okay, was könnte man denn damit machen? Und irgendwann ist dann so diese Kombination aus, ja, aber der Mann hat eigentlich gar keinen Bock zu tanzen oder möchte nicht tanzen und sitzt ganz stumpf auf dem Barhocker an so einem runden Tisch und mit dem anderen Arm hebt er sie hoch. Und dieser Widerspruch, ich fand es einfach so...
Ja, das ist...
Also, so humorvoll, dass ich einfach dachte, ja, das muss ich zeichnen. Und das wurde dann auch zum Glück ich gebe dann ja immer mehrere Ideen und das wurde auch zum Glück gewählt von der Redaktion des Playboys. Und ich hatte eine gute Zeit während des Zeichnens und es zeigt mehrere Sachen. Es zeigt einmal irgendwie, wie gut man sich wieder der Popkultur bedienen kann, weil auch hier wieder das ein Symbol ist, was Leute bereits kennen. Und wie man humorvoll ein Thema darstellen kann, dass es Menschen unterhält.
Das nächste Bild und das letzte, was wir besprechen wollen, das da musste ich spontan lachen, als ich das gesehen habe. Und ich finde es auch immer wieder urkomisch, wenn ich da drauf gucke. Das ist wieder ein Titelbild für den Spiegel. Im Januar 2019 ist das erschienen. Da sitzt ein Skifahrer in einem verschneiten Alpenpanorama im Sessellift und hat einen aufgeklappten Laptop auf dem Schoß. Und Headline ist, arbeiten Sie doch, wo Sie wollen. Bescheuerter geht's ja eigentlich auch nicht, ja. Als ob man da, also das ist einfach so gut überzeichnet und so, ich fand das so witzig, dass ich mich echt freue, dass wir das auch noch mit aufgenommen haben, um eben deine Kreativtechniken daran kurz besprechen zu können, bevor wir dann noch zwei, drei andere Fragen haben, die wir dann nach den Bildbeschreibungen machen möchten.
Ja, also ganz kurz, es ist natürlich, denn ich kriege erstmal vom Spiegel dann gar nicht so, wird die Headline lauten, sondern einfach nur, es geht um Remote-Arbeit, dass man woanders arbeiten kann. Und dann liefere ich dann da halt meistens dann über Nacht, weil die ist am nächsten Tag, haben die dann gleich die Redaktionssitzung, dann liefere ich dann mal 15 oder 20 Ideen und da habe ich dann halt geguckt, okay, was kann man machen? Macht es plakativer, je offensichtlicher es ist, dass es nicht ein Büro ist oder dass es nicht zu Hause am Küchentisch ist. Da wäre der Kontrast nicht groß genug. Also wo können wir maximalen Kontrast haben? Können wir am Strand haben? Ist vielleicht ein bisschen Klischee. Kam auch im Januar raus. Dann lag der Winterurlaub irgendwo nah. Es gab dann mehrere Varianten in der Sauna oder im irgendwo in Skandinavien am See oder auf dem Kajak. Unterschiedlichste Versionen, auch schon ein bisschen mit ja, so Splitscreen. Oben ist er im Büro, unten hat er Füße im Sand. Solche Ideen gab es dann viele davon. Und es ist dann am Ende auf dem Lift geworden. Und es ist insofern auch humorvoll, weil es ja wirklich auch ja auf der einen Seite absurd, auf der anderen Seite tragisch, weil du könntest natürlich überall arbeiten, aber es wird auch mittlerweile ja dementsprechend auch verlangt, dass du von überall arbeiten kannst. Also da, wo also es ist keine Ausrede mehr, ich bin jetzt gerade mal weg. Freiberufler werden das kennen, dass ich werde jetzt auch wieder...
Du bist immer erreichbar, ne?
Ja, man muss auch erreichbar sein, natürlich. Ja.
Genau. Zeitdruck spielt auch bei deiner Arbeit eine riesengroße Rolle, weil du bist immer kurz bevor die Redaktion ihren Redaktionsschluss macht, bist du dann quasi ins Boot geholt und musst dann da super schnell Sachen liefern, nehme ich an, oder?
Genau, also das ist meistens, also der Standardfall ist eigentlich, dass nachdem sie die Redaktion abgestimmt hat, im Fall des Spiegels kann ich jetzt mehr mal zum Beispiel drauf eingehen, ist das so, dass ich dann abends einen Anruf und eine E-Mail bekomme. Hier könntest du was liefern zum Thema XY und da geht es einfach erst nur um Ideen. Dann muss ich dann bis um 12 Uhr nächsten Tag so viele Skizzen liefern, wie ich gut finde. Und das ist minimal meistens eigentlich 10, maximal, das meiste war, glaube ich, mal in einem Abend oder Nacht oder morgen 25 Ideen. Also manche Themen die fallen einem leichter als andere. Und bei manchen geht es leicht von der Hand und bei manchen gibt es viele Symbole, die man verwenden kann, viele Perspektiven, die man einnehmen kann und beleuchten kann. Und bei anderen ist das sehr reduziert, aber ich versuche trotzdem immer so viele Ideen wie möglich und natürlich auch nur Ideen, mit denen ich selbst zufrieden bin. Und dann zeichne ich die so schnell, wie es geht, damit die dann am nächsten Tag um 12 Uhr dort sind. Dann wird sich dann die Redaktion zusammensetzen, gucken sich die Ideen an. Und manchmal sagen sie, ja, wir finden Idee Nummer 8 gut. Manchmal heißt es auch, ja, wir haben uns entschieden, wir machen das mit einem Foto. Oder manchmal heißt es auch, hier, das Thema ist ganz raus, weil es ist gerade was passiert und wir nehmen was anderes. Mhm. Und das ist immer so eine spannende Sache, weil du nicht weißt, was passiert. Und der kürzeste Spiegeltitel, den ich hier gemacht habe, das war sehr abgefahren. Da war ich um 19 Uhr im Supermarkt mit meinen Kindern, hatte dann halt auch den Abend definitiv auch die Kinder bei mir. Und dann hieß es hier, wir könnten dich mal gerade gebrauchen. Oder meinst du, du könntest uns vielleicht bis 21 Uhr, 21.30 Uhr was liefern, weil dann gehen wir in den Druck. Oh. Wir haben was und wir sind nicht ganz happy damit. Und dann habe ich ganz kurz überlegt, habe dann zurückgerufen und sagen, okay, ich mach das. Da haben wir den Einkaufswagen stehen lassen, bin nach Hause gerannt. Die Kinder durften sich, habe ich mit Pizza von Fernseher ausnahmsweise gesetzt. Und dann habe ich mich an meinen kleinen Zeichenbildschirm, den ich zu Hause habe, im Atelier habe ich einen größeren, habe ich mich da rangesetzt und habe dann einfach, ich glaube, als würde ich joggen, hatte ich die ganze Zeit einen Puls und habe dann nur gezeichnet und was abgegeben und habe gedacht, ja, okay, mal gucken, was es wird. Und es ist dann geworden. Und dann hatte ich dann, naja, 2,5 Stunden für einen Spiegeltitel. Und das war das mit Abstand kürzeste. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz gesund gewesen. Aber als Geschichte taugt es halt.
Aber es hat sich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten auch noch mal eine andere Sache, die dir auch noch mal wichtig war zu besprechen, wie sich durch KI deine Arbeit verändert hat. Das würde ich gerne von dir wissen.
Ja, also in der Illustrationsszene ist es erstmal eine sehr, sehr große Skepsis und Furcht, kann man auch schon sagen, weil das natürlich mit jedem Jahr und mit jedem Monat immer besser wird und man jetzt wie auch auf der Frankfurter Buchmesse sieht, ohne Ende Cover sieht, die KI generiert sind, dass auch die Branche schon sehr verunsichert ist. Und es gibt auch offizielle Stellungnahmen von der Illustratorenorganisation, dem größten Verband, an Verlage, das doch bitte zu unterlassen, weil das unmoralisches Geschäftsmodell ist. Das basiert auf unseren Arbeiten, aber keiner davon profitiert. Es ist aber auch so, dass ich das einfach befürchte, dass es wird nicht weggehen. Also es ist eine Entwicklung, die so in der Form nicht aufzuhalten ist. Und ich bin mir nicht sicher, wie sich die Illustration generell entwickeln wird. Was ich aber glaube, ist, dass die KI dazu führen wird, dass wir uns noch viel mehr darauf konzentrieren, worin sind wir Menschen denn eigentlich gut und was kann denn nicht KI?
Die kann zum Beispiel ja nicht das denken, was du denkst und das zum Papier bringen, was du denkst. Und dann ist ja auch die Frage, ob man sich KI eben als Feind gegenüber sieht oder ob man sie eben als Kurator für seine eigenen Arbeiten verwenden kann, ob du sie für dich auch nutzen kannst in konstruktiver Form und sie dir nicht einfach im wahrsten Sinne des Wortes die Arbeit abnimmt.
Ja, also ganz häufig, gerade wenn ich sehr kurze Deadlines habe, dann gucke ich auch, wo habe ich vielleicht Referenzmaterial, was ich vielleicht auch verwenden kann für. Also ich kann anatomisch ziemlich korrekt zeichnen, aber das braucht dann vielleicht sogar länger, als es jetzt diese 2,5 Stunden, die ich Zeit habe, hergeben. Und dann gucke ich, finde ich vielleicht irgendwo im Netz was, wo ich jetzt, ich sage jetzt mal gerade, ich brauche einen Geschäftsmann, der gerade mit dem Rücken zur Kamera und gerade geht und einen Akten, irgendwie sowas. Das könnte ich jetzt als Referenzbild finden. Ich könnte es aber auch in KI generieren. Und ich bin mir nicht sicher. Also ich verwende KI Stand jetzt noch nicht wirklich, aber ich habe das Gefühl, wir Künstler müssen vielleicht auch dieses Monster zu unserem Freund machen und gucken, was ist es für ein Werkzeug, was können wir daraus ziehen und was sind das wirklich für Arbeiten, die wir vielleicht auch ungern gemacht haben, die wir abgeben können oder wo verbessert uns die KI vielleicht, weil es war, glaube ich, Weihnachten, Neujahr letztes Jahr, als ich in so wirklich ein Loch gefallen bin, weil KI so gut geworden ist. Und ich dachte, warum zeichne ich überhaupt noch? Weil wir werden bald eigentlich nicht mehr gebraucht. Und ich habe mir nicht so wirklich gefallen in diesem Denken, dass ich mir dann doch gesagt habe, nee, ich nehme jetzt die Scheuklappen runter und ich glaube auch nicht, dass wir als Illustrationsszene sehr weit kommen, indem wir sagen, bitte hört doch mal auf damit. Weil der Artdirektor in mir sagt, für einen Artdirektor ist das ein super Tool. Du kannst Sachen testen, du kannst Perspektiven, gibt es sowas überhaupt her? Du kannst es später ja immer noch professionell shooten lassen, aber diese sehr viel Vorarbeit, ich kriege das ja mit, auch in den Agenturen, so Moodbilder, Bilder, die erstmal nur eine Stimmung zeigen, darstellen sollen, in unterschiedlichsten Farben etc. Also die nutzen das schon ohne Ende. Und das ist, glaube ich, utopisch zu sagen, dass sie das weniger nutzen, wenn wir Illustratoren sagen, bitte hört doch mal auf. Wir sind gerade in so einer Wildwest-Phase. Also was jetzt für die Musikindustrie MP3 und Napster war, wo halt alles ging und alle haben illegal runtergeladen. Und irgendwann kommt man vielleicht zu einem Geschäftsmodell, wo auch die Illustratoren und auch die Illustratoren, die dazu beigetragen haben, dass diese Maschinen überhaupt so schlau geworden sind, dass wir rückblickend davon profitieren. Das ist zumindest eine schöne Vorstellung. Und ich glaube, dass wir als Mensch vielleicht dann viel mehr wieder Richtung Analog gehen werden, dass wir dann zeigen, wie es zum Beispiel bei Vinyl ist, weil Vinyl was kann, was das ein Streaming-Service irgendwie nicht bietet. Das ist vielleicht die Haptik, der Klang, was es auch immer ist. Also dass wir hier uns wieder auch konzentrieren darauf, was macht den Menschen eigentlich aus? Und dann vielleicht auch eine Kunst und wieder Kunstform, entweder uns zurückbesinnen oder ganz neue Kunstformen schaffen zusammen mit KI, von der wir jetzt noch gar keine Ahnung haben, was kommen wird.
Ja, der Wunsch, je glatter das alles wird und je technischer das alles wird, umso mehr haben wir als Menschen ja auch den Wunsch, einfach wieder mehr Authentisches zu erleben, zu erfahren, zu erfassen und auch anfassen und riechen zu können und dieses Ganze, was den Mensch eben ausmacht. Und was den Mensch eben auch ausmacht, ist eben das eigene Denken. Und deswegen möchte ich dich jetzt nochmal zum Ende unseres Gesprächs zu einem kleinen Experiment einladen, wo die KI sicherlich nicht helfen würde, sondern da geht's wirklich genau darum, was du dir Smartes ausdenkst. Ich würde dich gerne einladen, uns ein Bild zu zeichnen, ein gedankliches Bild zu zeichnen. Ich gebe dir ein Thema vor und du beschreibst es uns dann. Bist du damit einverstanden?
Ja, das können wir gerne mal machen.
Gut, dann würde ich doch einfach mal unsere klassische Abschlussfrage wählen, nämlich, was ist gut?
Was ist gut? Und das als wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, was ist gut? Wie ich zumindest vorgehe, ist, ich würde mir jetzt ein Skizzenbuch nehmen und das erstmal aufschreiben. Und weil man muss es manchmal aufgeschrieben haben, um wirklich zu verstehen, was will ich denn eigentlich? Also was möchte ich denn sagen? Was ist gut? Ich denke dann hier sofort an Daumen hoch, an Begeisterung. Also wie ich dann vorgehe, ist erstmal nach Symbolen suchen. Dass Leute etwas bewerten oder dass etwas bewertet wird. Daumen hoch, links, rechts, dann kommt mir sowas wie Tinder in den Sinn, nach rechts oder nach links swipen, was überzeugt uns, was überzeugt uns nicht. Begeisterung vor einem Bild in einem Museum oder ein ausrangiertes Bild in einem alten Rahmen neben einem Müllcontainer. Also diese Widersprüche finde ich da ganz spannend. Vielleicht kann man das auch in einem Bild zusammenfassen, dass man das auf der einen Seite, dass wir das gleiche Bild sehen. Wir sehen zum Beispiel das gleiche Bild in einem Rahmen. Das eine hängt im Museum mit Leuten davor. Leute haben ihr Handy gezückt und machen ein Selfie vor diesem Bild. Und das gleiche Bild ist durch quasi ein Splitscreen auf der anderen Seite, der gleiche Rahmen, der aber extrem runtergekommen ist, wir bleiben einfach mal dabei. Er steht in einem Umfeld, wo Müll liegt. Er steht auf der Straße. Vielleicht sieht man noch einen Fuß von jemandem, der vorbeigeht. Oder vielleicht, wenn man es ins Extreme treiben will, da ist ein Dackel läuft da lang und pinkelt gegen das Bild, gegen wo wir ganz klar sagen, das ist jetzt einfach, das ist Resterampe, das ist Müll, das kann weg. Und das gleiche Bild. Und was ist da drauf? Das würde ich sogar etwas abstrakt halten, dass wir uns hier jetzt nicht, dass wir nicht das Auge und den Fokus auf das Bild lenken, sondern einfach nur, es muss ganz klar sein, dass es das gleiche Bild ist, aber es darf nicht so sein, dass wir den Leser, dass wir ihn dazu bringen, das Bild nur sehen zu wollen, sondern wir wollen ja das Umfeld macht ja das Bild. Ist etwas gut oder ist etwas schlecht? Ist etwas von der Gesellschaft anerkannt und wird hochgehoben und hängen wir es in Museen? Oder wird es aussortiert, weil es keiner möchte und wurde auf dem Dachboden gefunden und es geht in den Müll? Und das ist ja auch das Interessante. Also was macht unsere Kunst am Ende gut, entscheiden wir ja gar nicht. Das entscheiden am Ende die nächsten Generationen. Es entscheidet ganz viel Glück, ob es auf die richtigen Leute trifft, die sagen, ja, ich sehe hier Potenzial und ich möchte es allen Leuten zeigen. Und das finde ich zumindest als Künstler auch einen sehr beruhigenden Aspekt, dass wir können eigentlich nur zeichnen oder kreieren, was uns inspiriert, was uns motiviert. Und ob etwas gut ist oder nicht, entscheidet eigentlich am Ende, entscheiden wir gar nicht, das entscheiden ganz andere Menschen in der Zukunft. Und so würde ich mir das Bild jetzt vorstellen, aber nochmal zurück auf diesem, also das, man sieht nochmal das gleiche Bild, auf der einen Seite hängt es im Museum, auf der anderen Seite ist es auf der Straße kaputt, neben einem offenen Müllsack und du siehst auf der Straße Müll rumfliegen.
Okay, du stellst also die Frage, was ist gut, in Frage, beziehungsweise in einen anderen Kontext und somit kommt es ja dann doch wieder auch zu unserer letztendlichen Abschlussfrage. Das ist nämlich eine wirklich persönliche Ansicht und eine persönliche Frage. Was ist gut, die ich dir jetzt zum Schluss auch nochmal stelle? Was ist für dich gut?
Jetzt habe ich quasi diese Frage schon fast vorweggenommen, weil ich wirklich, auch wenn ich bin meinen Arbeiten eigentlich immer extrem kritisch gegenüber. Es gibt nicht allzu viele Arbeiten, die ich auch wirklich sehr gerne mag von mir. Und gefühlt sehe ich sehr viele Sachen da draußen, die ich gut finde, die ich sehr mag. Aber in dem Moment, wenn ich versuche, so zu zeichnen wie die andere Person, dann wird es nicht gut. Also ich sehe etwas, was ich gut finde. Kaum kommt es von mir, ist es nicht mehr gut. Es ist total schwierig, diese Frage zu beantworten. Und deshalb finde ich diesen, was ich gerade meinte, sehr beruhigend, dass wir einfach nur das malen oder das kreieren, was in uns steckt. Und wir müssen uns eigentlich gar nicht damit beschäftigen, was gut ist oder nicht. Sondern einfach, wir sollten uns aufs Produzieren konzentrieren, weil die Sternnacht von Van Gogh, er fand es scheußlich. Er hat da seinem Bruder Theo geschrieben, eins seiner schlechtesten Bilder. Und heute ist es sein berühmtestes. Mhm. Und daher weiß ich als Künstler, ist es eigentlich irrelevant, was ich gut finde. Natürlich bin ich mit manchem zufrieden, manchem nicht. Und das nehme ich auch so auf. Aber ich weiß, am Ende hat's keinen Effekt, weil das, was andere Leute berührt, ist für mich gut. Das, was andere Leute emotional anfasst und zu ihrem eigenen machen, was sie darin sehen, dann würde ich sagen, ist mein Auftrag erfüllt und würde ich als gut bezeichnen.
Vielen lieben Dank für diese tollen Anmerkungen und diese super guten Ideen. Auch ganz zum Schluss nochmal, dass du uns nochmal mitgenommen hast auf deinen Kreativweg, wie du Ideen generierst. Das fand ich wirklich faszinierend. Und ich wünsche dir also weiterhin so viele kreative Einfälle und damit die Möglichkeit, den Menschen konkrete Anregungen zum Nachdenken und zum Handeln zu geben. Und dass du ganz viel Erfolg hast bei deinen Auftraggebern und auch persönlich.
Ja, vielen lieben Dank. Nochmal danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
Ciao.
Tschüss.
Das war Anna Kirchner im Gespräch mit dem Illustrator Lennart Gebel. Auch eure Meinung ist gefragt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns euer Feedback auf diese erste Ausgabe im neuen Jahr schreiben könnt. Unsere kommenden Sendungen und unsere Arbeit in diesem Jahr wird gerade in der Redaktion abgestimmt und wir werden euch rechtzeitig darüber informieren. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion. Thank you.